One cross, three nails is forgiven. Eins Kreuz, drei Nägel is vergeben. Das ist die kürzeste Zusammenfassung oder eine der kürzesten Zusammenfassungen für das, was Karfreitag ist. Und wir sind heute zusammen. Herzlich willkommen zu diesem Karfreitagsmorgen. Wir sind heute zusammen, weil das für uns große Bedeutung hat. Wir besinnen uns darauf mit Andacht und Clips, mit Musik und wir feiern das Abendmahl. Und für Kinder gibt es eine parallele Kinderbetreuung von der Rita. Merci vielmals. Anschließend laden wir ein, bei einem Karfreitagsapero zu verweilen. Danke den Leuten, die das vorbereitet haben. Lass uns beten. Jesus, unser Herr, das war der grausamste Tag für dich. Und der hoffnungsvollste und lebensspendendste für die ganze Menschheit. Für dich war es unten durch, ganz unten durch. Sterben wie ein Verbrecher, verlassen von Gott und Menschen. Für uns ist es die Erlösung. Leben in Ewigkeit, Vergebung und neues Leben. Danke, Jesus, danke, du, der Herrlichste, starb am Kreuz für uns. Danke, Jesus. Amen. Ich leite euch mit Bildern und Musik jetzt durch diesen Morgen. Ich lade euch ein, einfach hier zu sein, auch präsent, offen für die Gegenwart von Jesus Christus. Heute steht das Kreuz im Zentrum. Und wir schauen uns zuerst einfach mal die Geschichte an. Was geschah damals?
Wir sind durch das Evangelium von Lukas gereist und haben das Ende von Jesus' langer Wanderung nach Jerusalem erreicht. Er ist angekommen.
Er reitet auf einem Esel den Ölberg hinunter in die Stadt. Dort sammeln sich viele Menschen und singen, lobt den König, der im Namen des Herrn kommt. Und sie legen vor ihm ihre Mäntel auf den Boden.
Aber warum diese königliche Behandlung?
Die alten Propheten Israels hatten versprochen, dass eines Tages Gott selbst kommt, sein Volk rettet und die Welt regieren wird. An anderen Stellen erzählten die Propheten von einem zukünftigen König, der nach Jerusalem geritten kommt, um Gerechtigkeit und Frieden zu bringen.
Und Jesus befeuert all diese Hoffnungen, dass er der König ist. Und alle sind total aus dem Häuschen.
Naja, nicht alle. Die religiösen Leiter denken, dass Jesus eine Gefahr für ihre Macht ist. Deswegen sind sie nicht glücklich über seine Ankunft. Aber was noch mehr auffällt, Jesus selbst ist total aufgelöst. Während er reitet, weint er.
Aber warum?
Naja, Jesus kann sehen, was passieren wird. Er weiß, dass er nicht als Israels König akzeptiert wird. Und er weiß, dass Israel den Weg der Zerstörung weitergeht, die Armen abweist und dass eine Rebellion gegen die römischen Unterdrücker hochkochen wird. Er weiß, dass das zum Tod führt. Das bricht ihm das Herz.
Und das macht ihn sauer. In Jerusalem angekommen, marschiert er als erstes in den Tempel. Er vertreibt die Geldwechsler und legt damit das ganze Opferungssystem lahm.
Es ist ein prophetischer Protest. Er stellt sich in die Mitte des Hofes und ruft die Worte der alten israelitischen Propheten. In der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.
Eine Räuberhöhle?
Ja, er zitiert hier den Propheten Jeremia, der genau an der gleichen Stelle stand, dem Zentrum von Israels religiöser und politischer Macht. Und dort kritisierte er Israels Leiter. Sie sind rebellisch und korrupt.
Diese Botschaft war klar und deutlich. Sie beginnen einen Plan zu schmieden, wie sie ihn umbringen können.
Das überrascht Jesus nicht, denn genau genommen hat er es sogar so geplant, dass das alles zum Passafest passieren wird.
Das ist die heilige Woche, in der das jüdische Volk die alte Geschichte feiert, in der Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Er hat sie zu einer Beziehung im Bund mit ihm eingeladen.
Und so benutzt Jesus die Symbole des Passafests, um die Bedeutung seines bevorstehenden Todes zu erklären. Das gebrochene Brot steht für seinen gebrochenen Körper und der Wein steht für das Blut, das eine neue Bundesbeziehung zwischen Gott und Israel gründet. Jesus wird für sein Volk sterben und ihm einen neuen Weg in die Zukunft eröffnen.
Nach dem Abendmahl nimmt Jesus seine Jünger mit in den Garten Gethsemane, um dort zu beten.
Und er ringt mit dem sehr menschlichen Bedürfnis, sein Leben zu retten, anstatt es zu opfern. Aber er überwindet diese Versuchung.
Und genau hier finden ihn die religiösen Leiter und die Tempelwachen und sie nehmen ihn fest.
Jerusalem wurde zu der Zeit vom Römischen Reich regiert. Deswegen konnten die Leiter des Tempels Jesus nicht ohne die Zustimmung ihres römischen Statthalters Pontius Pilatus umbringen. Und so denken sie sich eine Anklage aus, in der Jesus ein König von Rebellen ist, der einen Aufstand gegen den römischen Kaiser plant.
Pilatus fragt Jesus: Bist du der König der Juden?
Und Jesus antwortet: Du sagst es.
Pilatus erkennt, dass Jesus ein unschuldiger Mann ist und den Tod nicht verdient.
Aber die Leiter bestehen darauf, dass er gefährlich ist. Und so verhandeln sie einen Kompromiss. Pilatus wird den echten Rebell gegen Rom, einen Mann namens Barabbas, anstelle von Jesus freilassen. So wird der Unschuldige gegen den Schuldigen eingetauscht.
Jesus wird zusammen mit zwei anderen Angeklagten abgeführt und, wie für römische Vollstreckungen üblich, an ein Kreuz genagelt. Die Leute machen sich über ihn lustig. Einer der zwei anderen Verurteilten sagt zu ihm: Hey, wenn du der messianische König bist, rette dich doch selbst und uns auch.
Aber Jesus liebte seine Feinde bis zum Ende. Er bietet dem einen Kriminellen, der neben ihm stirbt und der ihn als Messias erkannt hat, noch Hoffnung. Und er betet sogar für seine Vollstrecker: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Dann verdunkelt sich der Himmel, als ein unschuldiger Mann den Tod eines Rebellen stirbt.
Und dann ruft Jesus mit den alttestamentlichen Worten aus den israelitischen Psalmen: Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und dann stirbt Jesus, unschuldig und allein.
Dann stirbt Jesus, unschuldig und alleine. Ich lese aus dem Johannesevangelium. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, da baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der, das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass es die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Was bedeutet es? Ich denke, jetzt wäre so der Zeitpunkt, wo die Leuchtkäferli gehen könnten. Ihr eigenes Programm. Ihr habt jetzt schon viel vom Karfreitag mitbekommen. Und ich genieße das, miteinander jetzt auch noch für euch etwas zu machen, was auch ganz, ganz gut ist. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Gott hat euch gern. Was bedeutet das? Was ist der Grund, dass das geschah? Es gibt menschliche Gründe. Dass Jesus eine Bedrohung war und sich die Leute wünschten, dass Jesus beseitigt wäre. Und es gibt teuflische Gründe. Wenn der Sohn Gottes selbst besiegt ist, ist die Bahn frei für den machtgierigen Satan, für den Engel des Lichts. Aber es gibt vor allem göttliche Gründe. Es ist eigentlich nur ein göttlicher Grund, ein einziger Grund, warum Gott das hat geschehen lassen, seinen Sohn ans Kreuz zu nageln. Der Grund heißt Liebe. Es ist Liebe. Es ist pure Liebe. Lasst uns selbst jetzt antworten mit Liedern deiner kurzen Lobpreiszeit. Denn wir wissen, es ist persönlich gemeint. Wir dürfen das für uns annehmen. Diese bedingungslose Liebe. Danke, Jesus. In deinem Kreuz ist so eine Kraft. Das, was du getragen hast, ist so powerful. Danke, dass du heute hier bist und genau das uns vor Augen führen willst. Wir haben Erlösung in dir. Du bist wie ein Lamm geschlachtet worden für unsere Schuld. Danke, Jesus, dass du uns das heute vor Augen führst. Es gibt Vergebung, es gibt Annahme, es gibt wahre Liebe, die du uns gezeigt hast. Danke, Jesus, dass wir heute diese Erinnerung feiern, diesen Karfreitag, und wir leben genau davon. Und wir wissen, du lebst. Du bist nicht im Tod geblieben, du bist auferstanden. Aber lass diese Kraft deines Sterbens, was uns Leben gibt, heute unter uns wirken. Amen. Das Abendmahl. Ich nehme es an. Ganz persönlich, was Jesus für uns getan hat. Ich lese den Text vor, wie beschrieben wird, wie Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Und er hat es mit seinem Sterben am Kreuz verknüpft, ganz eng. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, von Verse 23 an. Denn Folgendes habe ich, Paulus schreibt das, vom Herrn empfangen und ich habe es euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und gedankenlos und leichtfertig aus dem Kelch des Herrn trinkt, da wird er schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, nehmt aufeinander Rücksicht und teilt das Essen miteinander, wenn ihr zusammen das Abendmahl feiert. Würdig. Wer ist schon würdig für das? Wer von uns ist würdig? Hätte genug geleistet, hätte genug Gutes getan im Leben, hätte genug gute Gedanken gehabt, hätte genug Bibelkenntnis, hätte genug Gottesdienste absolviert. Wer von uns ist würdig? Hätte sich in der Familie um immer gekümmert, wäre immer da gewesen für die anderen, wäre voller Glauben gewesen. Wer von uns ist würdig? Würdig, dass anzunehmen, was uns Jesus hier bietet? Niemand. Würdig ist Jesus. Würdig ist das Lamm, das Opferlamm Gottes, so wird er genannt. Er ist rein. Er ist ohne Sünde. Er ist ohne schlechte Gedanken, sondern vergebend. Er ist ohne verletzte Gefühle, sondern liebend. Er ist ohne Aggression oder Depression, sondern annehmend. Jesus ist würdig. Aber er lädt uns ein. Er lädt mich ein. Er lädt dich ein, an seinem Werk teilzuhaben. Es gibt ein altes Lied von Dora Rappard. Es heißt dort im Refrain: Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Du bist eingeladen. Nimm es an. Sag dir, ja, ich nehme es an, was Jesus für mich getan hat. Ich nehme diese Liebe an. Ich nehme diese bedingungslose Annahme für mich an. Ich nehme seine Vergebung an. Im Text, den ich gelesen habe, gibt es eine Warnung. Man soll sich prüfen. Was ist die Warnung? Was soll man prüfen? Nicht, ob man würdig ist, sondern ob man das Abendmahl würdig isst. Oder ob man gedankenlos oder egoistisch das Abendmahl nimmt. In dem Text, den ich gelesen habe, heißt es, dass Leute schwach und krank sind und einige sind gestorben. Warum? Nicht, weil sie das Abendmahl mit einer unbekannten Sünde im Herzen gegessen hätten. Nein, sondern weil diese Gemeinde keine Wertschätzung lebte und einige Leute ausgrenzte und hinausmobbte. Das macht krank und schwach, wenn wir aufhören, einander im Namen und in der Kraft von Jesus zu lieben. Das macht schwach und krank, wenn wir aufhören, im Namen von Jesus andere bedingungslos anzunehmen und wenn wir aufhören, einander im Namen und in der Kraft von Jesus zu vergeben. Wenn wir das tun, dann nehmen wir das Opfer von Jesus nur egoistisch für uns an, aber wir geben die Liebe, die Annahme und Vergebung nicht weiter. Das ist die Warnung in dem Text, den ich gelesen habe. Und darum sollen wir uns prüfen, in welcher Haltung nehmen wir das Abendmahl. Nimm es nicht als religiöse Übung, nimm es nicht als Pflicht für einen Christen, nimm es nicht, weil es die anderen nehmen. Nimm es ja nicht aus solchen Gründen. Und nimm es auch nicht, weil du Hunger hast und denkst, das kleine Brötchen, das könnte ich jetzt gut vertragen. Das ist nicht der Grund. Sondern nimm es, weil du der Einladung von Jesus folgst. Ich lade dich ein, sagt Jesus. Ich habe dich zuerst geliebt. Seine Motivation ist Liebe. Er ist Liebe in Person. Er ist würdig. Der Herrliche starb für uns am Kreuz. Würdig ist das Lamm. Wir feiern das Abendmahl und das Brot, das hier liegt, ist in der Form von einem Kreuz. Ihr könnt dann nach vorne kommen und euch ein Stückchen abbrechen. Der Traubensaft ist ein starkes Zeichen für den Bund, der Gott in Jesus mit uns geschlossen hat. Das geschah am Karfreitag am Kreuz. Du bist eingeladen, wenn du Jesus als deinen Retter und als deinen Herrn angenommen hast, dann komm und setz dieses starke Zeichen mit dem Abendmahl. Ja, Herr, ich gehöre dir. Du bist eingeladen auch dann, wenn du bis jetzt Jesus nicht als deinen Retter und Herrn angenommen hast, aber heute sagst, ja, das gilt für mich. Ich nehme es persönlich. Ich möchte das für mich annehmen, diese Vergebung, diese Liebe, diese Annahme. Ich brauche ihn. Dann komm und nimm mit dem Abendmahl, setze mit dem Abendmahl dieses starke Zeichen, dass du Jesus dein Leben geben willst. Ich lade euch ein, dieser Einladung von Jesus zu folgen. Er ist der Gastgeber. Das Abendmahl unter dem Kreuz. Prüft euch, in welcher Haltung ihr das nehmen wollt. Es ist die Haltung der Dankbarkeit. Es ist auch die Haltung der Reue und des Wissens, er hat es für uns getan. Es ist die Haltung der Freude an ihm. Und es ist die Haltung der Hingabe. Kommt, genießen wir dieses starke Zeichen. Kommt. Jesus, was für ein Gott bist du, Gottes Sohn, für uns ans Kreuz genagelt, weil du uns liebst. Die Schuld der Welt getragen, die Schmach, die Krankheit, alles am Kreuz getragen. Wir preisen dich, Jesus, dass dein Tod uns Leben bringt, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du das auf sich genommen hast, dass du nicht umgekehrt bist vorher. Du hast gesehen, dass deine Liebe bis dorthin gehen muss. Vergib uns, dass wir dich manchmal einfach ignorieren, dass wir darüber hinweggehen. Du vergibst gerne. Du hast vergeben. Und segne uns. Ja, lass uns als Gesegnete in diese Ostertage gehen. Lass uns Menschen sein, die berührt sind von deiner Liebe, von deiner Vergebung und deiner Annahme, sodass wir einander und anderen Mitmenschen genau das weitergeben können. Liebe, Annahme und Vergebung. Danke, Jesus. Die Gnade und die Barmherzigkeit und der Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Danke, dass ihr mit auf diesen Weg gekommen seid, wo das Kreuz im Zentrum steht. Ich lade euch ein jetzt für die Zeit mit dem Apero, Gemeinschaft. Gemeinschaft unter dem Kreuz. Und ich lade auch ein, vielleicht können wir die Folie noch sehen, für den Sonntag, Ostern. Das größte Wunder, das geschah. Leben aus den Toten. Noch ein kurzer Blick in die Zeit nachher. Am 28. April hier Predigt mit Hans Wüst über die Bergpredigt und weitere Themen, die dann hier stehen. Ich schließe diesen Teil hier ab und lade ein, jetzt noch ein bisschen zu bleiben und Gemeinschaft zu haben unter dem Kreuz. Schöne Karfreitag.